Als überzeugter Kapitalist ist Rainer Zitelmann, Historiker, Investor und Millionär, um die Welt geflogen und hat 30 Länder besucht, um mehr darüber zu erfahren, wie wirtschaftliche Freiheit und Wohlstand zusammenhängen. Über seine Reise, besondere Begegnungen und seinen neuen Blick auf Deutschland habe ich mit ihm gesprochen. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Zitelmann, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo.
Sind Sie froh, nach Ihrer Tour um die Welt wieder in Deutschland zu sein?
Ja, das ist im Prinzip so wie bei einem schönen Urlaub. Vorher freut man sich auf den Urlaub und im Urlaub ist auch schön, aber wenn man dann wieder zu Hause ist, dann freut man sich auch wieder. So ist es jetzt auch bei mir.
Was haben Sie denn an Deutschland schätzen gelernt, nachdem Sie in so vielen Ländern waren?
Naja, klar, das sind schon einige Dinge, besonders die Sicherheit. Klar, wir diskutieren jetzt auch viel über steigende Kriminalität und die gibt es auch in Deutschland leider. Ja, aber wenn man es natürlich vergleicht mit Sao Paulo oder mit Medellin, da ist es doch eine andere Situation. Da fühlt man sich dann doch hier im Vergleich sicherer. Also ich habe hier wieder meine normale Uhr an. In Lateinamerika hatte ich meine 90 Uhr Lateinamerika-Uhr an. Und also die Sicherheit, das ist sicher schon ein wichtiger Punkt, ja. Und dann gut so persönliche Sachen, ja, hier das Umfeld, die Freunde, die Freundinnen und alles so, das Vertraute, ja. Also ich sehe ja vieles politisch sehr kritisch an Deutschland, aber ich setze das nicht so in Bezug zu meinem persönlichen Leben, weil da wo ich lebe, da wo ich verkehre, da kriege ich jetzt von diesen negativen Dingen vordergründig auch gar nicht so viel mit. Also wenn ich hier in Berlin im Shiner Club essen gehe, das ist halt eine andere Situation, als wenn ich irgendwo in Berlin auf der Karl-Marx-Allee immer meine Freizeit verbringen würde, was ich aber nicht tue.
Sie sind ja insgesamt 260.000 Kilometer geflogen. Viele Umweltschützer werden Sie jetzt hassen.
Ja, ja, gut, das stört mich jetzt nicht. Ich selbst bin ja der Meinung, dass ich damit einen sehr guten Beitrag geleistet habe zum Umweltschutz. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber der Grund ist ganz einfach. Ich bin ja der Meinung, und das begründe ich auch, dass Kapitalismus, dass Marktwirtschaft auch das Beste ist gegen Klimawandel, gegen Umweltzerstörung. Und da die Tour ja von mir dazu gedient hat, dem Kapitalismus, die Marktwirtschaft zu promoten, sage ich, ich habe es für einen guten Zweck getan. Und ich bin auch der Meinung, dass alle, die sich für Marktwirtschaft, für Kapitalismus einsetzen, dass die also wesentlich wirksamer was machen gegen diese Themen wie irgendwelche Klimakleber, die sich auf der Straße festkleben und die letztlich Vorstellungen haben, die am Ende sogar zur Verschlimmerung der Verhältnisse für die Menschen führen würden. Also deswegen habe ich da überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil ich bin der Meinung, ich habe das Ganze für einen guten Zweck gemacht.
Wie meinen Sie das, dass Kapitalismus gut für den Umweltschutz ist? Das werden viele anders sehen, denn es geht doch um Gewinnmaximierung und dazu gehört eine billige Produktion. Und Umweltschutz verteuert ja eigentlich die Produktion.
Also möglichst billig zu produzieren heißt ja unter anderem auch, schon sparsam mit Ressourcen umgehen. Das sehen wir auch an ganz vielen Beispielen, wenn man Statistiken anguckt, dass sich das Wirtschaftswachstum und der Ressourcenverbrauch in vielen entwickelten Ländern schon vor Jahren entkoppelt haben. Also diese Gleichung, immer mehr Wachstum bedeutet immer mehr Ressourcenverbrauch, die stimmt halt nicht, wenn man das auf das GDP bezieht und wenn man es jetzt auf Umweltbelastung bezieht. Also ich sage nur mal zwei einfache Zahlen. Wir haben ja in Deutschland so ein Experiment gehabt mit Kapitalismus und Sozialismus. Das war ja DDR und Bundesrepublik. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel die CO2-Emissionen sich anschauen, dann waren die im sozialistischen Ostdeutschland, also in der DDR, dreimal höher bezogen aufs Bruttosozialprodukt als in Westdeutschland. Dreimal höher und bei manchen anderen Emissionen, zum Beispiel Schwefeldioxidemissionen, sogar 10-mal höher in der DDR. Und die schlimmste Umweltverschmutzung, die es je gab, irgendwo auf der Welt, war in sozialistischen Ländern wie in der Sowjetunion. Also das ist ein Argument. Das zweite Argument von mir ist, dass, wenn Sie mal vergleichen, den Index of Economic Freedom, den bringt die Heritage Foundation jedes Jahr raus. Das ist ein Index, der zeigt, wie wirtschaftlich frei sind Länder, man könnte auch sagen Kapitalismus-Skala, und legen den neben den Environmental Performance Index, das bringt die Yale University regelmäßig raus, da sieht man, wie sind die Umweltstandards. Dann sehen Sie, je wirtschaftlich freier die Länder sind, umso besser sind die Umweltstandards und je wirtschaftlich unfreier die Länder sind, umso schlechter. Das gebe ich zu, ist jetzt völlig entgegengesetzt der allgemeinen Wahrnehmung. Kapitalismus macht die Umwelt kaputt. Wer sich mehr für dieses Thema jetzt speziell interessiert, der sollte dann allerdings nicht mein neuestes Buch über die Weltreise kaufen, sondern ich habe ein anderes Buch, das heißt Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Und da habe ich ein ganzes Kapitel, das beschäftigt sich nur mit dem Thema Umweltschutz, Ressourcenverbrauch, Klimawandel und Beziehung zum Kapitalismus.
Okay, das müssen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle weiter diskutieren. Man darf schließlich nicht vergessen, dass die UdSSR und die DDR Diktaturen waren. Vielleicht kommt es also eher auf die demokratischen Mitspracherechte an und nicht so sehr auf das Wirtschaftssystem. Also, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde gerne die Diskussion auch später verschieben, denn in diesem Gespräch soll es ja mehr um Ihre Reise um die Welt gehen. Das Ziel war ja, nach den Ursachen von Arm und Reich zu suchen, wie ja auch der Untertitel Ihres Buches zu der Reise heißt. Das Maß an wirtschaftlicher Freiheit und Regulierung, das in einem Land herrscht, erwies sich dabei ja als ganz wichtiger Einflussfaktor auf den Wohlstand. Aber Sie haben natürlich auch viele Menschen getroffen und mit ihnen gesprochen. Von welchem Mindset können wir uns etwas abgucken?
Ja, da gibt es tatsächlich sowohl auf einer individuellen als auch auf einer politischen Ebene Dinge, wo man lernen kann. Ich will mal als ein Beispiel anführen, was mich besonders beeindruckt hat. Das war Vietnam. Vietnam war noch 1990 das ärmste Land der Welt, also ärmer als alle Länder, auch ärmer als alle afrikanischen Länder. Die Gründe, die haben Krieg gehabt, und zwar nicht nur einen mit den USA, was viele Menschen wissen. Davor war der Krieg mit Frankreich, da war der Krieg mit China, da war der Krieg mit Japan. Also das Krieg war ein Dauerzustand für die Vietnamesen. Und was dann der Krieg nicht kaputt gemacht hat, wurde dann noch durch die sozialistische Planwirtschaft kaputt gemacht, nachdem sie gewonnen haben. Also Ergebnis, das ärmste Land der Welt. Und die haben dann gemerkt, Mitte der 80er Jahre, dass sie total an die Wand fahren, also dass sich die Situation immer mehr verschlimmert. Und jetzt ist das Entscheidende, was wir lernen können. Sie hätten ja jetzt die Schuld geben können den Amerikanern oder vielleicht auch den Franzosen oder dem Kolonialismus oder wem auch immer. Und jeder hätte viel Verständnis gehabt, wenn die 11 Jahre nach Ende vom Krieg gesagt hätten, also das waren die Amerikaner. Haben die aber nicht gemacht, sondern die haben die Schuld bei sich selbst gesucht. Die haben dann einen Parteitag abgehalten und haben schonungslos analysiert, was haben wir falsch gemacht. Und das Ergebnis war, dass diese bisherige Planwirtschaft nicht funktioniert, dass man Privateigentum einführen muss, dass man die Wirtschaft öffnen muss, marktwirtschaftliche Reform machen muss. Und das finde ich deswegen bemerkenswert, weil es zeigt für mich so was Übergeordnetes. Wenn du dich ändern willst, das gilt für das Individuum wie auch für ein Land, dann solltest du zuerst die Schuld nicht bei anderen suchen, sondern bei dir selbst. Ich mache mal als Kontrast afrikanische Länder. Ja, in afrikanischen Ländern, da ist es oft so, die geben dem Kolonialismus dann immer die Schuld. Ich habe gerade vorgestern mit einem Freund aus Uganda gesprochen, und der hat gesagt, ja, das ist schrecklich bei uns, da wird immer noch der Kolonialismus verantwortlich gemacht. Also immer so eine vergangenheitsbezogene Perspektive, andere sind schuld und deswegen müssen jetzt auch, brauchen wir mehr Entwicklungshilfe und die westlichen Länder müssen uns jetzt helfen. Das ist eine Perspektive, die es gar nicht gibt in Vietnam, sondern die haben gesagt, wir selbst haben hier Fehler gemacht. Und das ist auch für ein Individuum sehr wichtig, weil es gibt so in der Psychologie die Unterscheidung zwischen externaler Kontrollüberzeugung und internaler Kontrollüberzeugung. Also was ist damit gemeint? Internale Kontrollüberzeugung heißt, ich bin verantwortlich für mein Leben, für mein Schicksal. Externe Kontrollüberzeugung heißt, andere Schicksal, Gesellschaft, Eltern, wer auch immer, ist verantwortlich für mein Leben. Und wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass Individuen dann erfolgreicher sind, wenn sie eine internale Kontrollüberzeugung haben. Und das übertrage ich jetzt auch auf Länder und sage, das trifft zugleich auch für Länder zu. Das zeigt also wunderbar dieses Beispiel Vietnam, die die halt nicht die Schuld bei anderen. Ich hatte vor einem Jahr hier auch in Berlin ein Gespräch mit dem vietnamesischen Botschafter und habe dem gesagt, also ich finde es toll, wie ihr hier auch die Verantwortung selbst übernommen habt, statt in der Vergangenheit die Fehler zu suchen oder jetzt anderen Ländern die Schuld zu geben. Und da hat er nur gelacht und hat gesagt, Herr Zittelmann, wir hatten Krieg mit ungefähr der Hälfte der Mitglieder vom UN-Sicherheitsrat. Wenn wir da mit allen böse sein wollten, da hätten wir viel zu tun. Also wir ziehen es lieber vor, in die Zukunft zu schauen. Und das finde ich eine tolle Einstellung.
Ja, genau. Das ist ja auch, was man immer wieder in Deutschland sieht. Viele suchen da die Gründe, warum es ihnen schlecht geht, zum Beispiel in der Schule. Da gab es dann einen Lehrer, der einen nicht mochte oder irgendwie sowas. Das sind immer die anderen, also da sind immer die anderen schuld, anstatt dass man selber schaut, was man tun kann.
Ja, das nennt man so diese Opfermentalität. Also die Mutter hat mich falsch mal auf den Pott gesetzt oder der Kapitalismus hat mein Leben verdorben. In der Schule war ich nicht gut, weil der Lehrer konnte mich nicht leiden. Beim Führerschein bin ich durchgefallen, war der Vater, der konnte mich auch nicht leiden. Ja, also das ist ja so ein Denken, ein Verliererdenken, dass man immer anderen die Schuld gibt. Und ich habe, also die beste Widerlegung ist eigentlich, ich hab ein anderes Buch geschrieben, das heißt, ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Und da habe ich über Behinderte geschrieben, die also tatsächlich dann nicht die Schuld irgendwo bei ihrer Behinderung gesucht haben, sondern die sich als Gestalter ihres eigenen Schicksals gesehen haben. Also ich gebe ein Beispiel, Felix Klieser, den ich auch kennengelernt habe, mit dem ich auch bis heute im Kontakt ist. Das ist ein junger Mann, das ist der erfolgreichste Hornist Deutschlands, einer der erfolgreichsten der Welt. Der ist so wie ich auch immer überall auf der Welt unterwegs, aber jetzt nicht Vorträge halten, sondern Horn spielen. Und der hat keine Arme. Der ist ohne Arme geboren. Und das geht normalerweise gar nicht. Ja? Der macht alles mit den Füßen. Wo ich mit dem Essen gegangen bin, hat er auch mit den Füßen gegessen, logischerweise, weil geht ja nicht anders. Ja? Und der sagt immer wieder, also klar, ich könnte jetzt den ganzen Tag jammern oder klagen über mein Schicksal und dass ich keine Arme habe, aber ich glaube nicht, dass mein Leben sich in irgendeiner Weise dadurch verbessern würde. Und er hat also das so angenommen und ja, oder ein anderer, den sehe ich jetzt wieder am nächsten Montag, der heißt Johann König, der ist einer der erfolgreichsten Galeristen von Deutschland hier in Berlin. Und der hat seine Galerie eröffnet, wo er fast blind war. Also später hat er wieder so 30% gesehen. Jetzt sieht er wieder nur so 10-20%. Der hat unzählige Operationen gehabt. Aber stellen Sie sich mal vor, ein Mann, der fast blind ist und eine Galerie eröffnet. Und oder ein anderer, mit dem habe ich gesprochen, der heißt Eric Weinmeier, der ist blind. Und der hat dann als erster Blinder den Mount Everest bezwungen. Und weil ihm das nicht genug war, hat er dann die Seven Summits bestiegen, also die sieben höchsten Gipfel auf den sieben höchsten Bergen, was also kaum sonst einer gemacht hat. Ja, und das sind bemerkenswerte Menschen. Und wenn man also verstehen will, wie man auch Erfolg hat im Leben, dann ist es sehr, sehr gut, sich mit solchen Menschen zu beschäftigen, weil da hat keiner von irgendwie eine Opfermentalität gehabt. Im Gegenteil, die haben sogar noch teilweise das Positive gesehen in der Behinderung. Also zum Beispiel Stephen Hawking, den habe ich jetzt nicht getroffen, der ist ja auch tot, aber ich habe die ganzen Bücher von ihm gelesen und der hat zum Beispiel geschrieben, ich habe irgendwann meine Behinderung, also der hat ja im Rollstuhl gesessen und konnte nur noch mit so einem Computer kommunizieren, da hat er gesagt, ich habe irgendwann meine Behinderung als Vorteil angesehen, weil im Unterschied zu anderen Professoren habe ich keine Vorlesungen abhalten müssen, musste ich nicht in langweiligen Sitzungen sitzen, sondern und mich ausschließlich auf meine Forschung konzentrieren. Ja, und das ist also diese Einstellung, die Verantwortung zu übernehmen, ist, glaube ich, für Individuen wichtig und ist auch für Länder wichtig.
Ich verlose übrigens 5 Exemplare von Weltreise eines Kapitalisten, dem neuen Buch von Rainer Zittelmann. Wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr unter dem Video. Herr Zittelmann, in welchem Land haben Sie noch so eine Aufbruchstimmung gespürt, wie Sie das jetzt für Vietnam beschrieben haben? Wo waren die Menschen noch hungrig und wollten ihr Schicksal in die Hand nehmen und ihre Lage verbessern?
Ja, ist nicht so eindeutig, aber ein Wandel kann man natürlich im Moment, also das war für mich die große Überraschung, Argentinien. Ich war ja schon ungefähr 1,5 Jahre, bevor der jetzige libertäre Präsident, der Javier Milei, gewählt wurde, war ich in Argentinien. Und Argentinien ist ja jetzt so ein Land, das, also wissen auch viele nicht, das war vor 100 Jahren eins der 3, 4 reichsten Länder der Welt, so ähnlich wie die USA damals, und hat dann einen beispiellosen jahrzehntelangen Abstieg vollzogen durch linkssozialistische, rechtssozialistische, aber immer irgendwo antimarktwirtschaftliche Politik. Und die Menschen haben immer mehr eine Mentalität angenommen, so mein Recht, was ich vom Staat bekomme. Also ich habe das Recht, alles vom Staat zu bekommen. Der Staat, wie so der Vater oder die Mutter und die Menschen wie kleine Kinder, die immer ist, also unselbstständig vom Staat. Und da habe ich dann den Mentalitätswandel gemerkt, dass die jetzt dabei sind zu verstehen, dass sie diese Einstellung nicht weiterbringt. Und ich habe ja in vielen Ländern so liberale, libertäre, pro-marktwirtschaftliche Bewegung kennengelernt, aber die stärkste war schon mit großem Abstand in Argentinien gewesen, wo eine Riesenbewegung war gegen diesen Etatismus. 1,5 Jahre später ist ja dann auch tatsächlich, was ich damals schon vorhergesagt hatte als Möglichkeit, der Javier Milei zum Präsident gewählt worden. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, ob wie das jetzt ausgeht, wissen wir noch nicht im Moment, aber das war schon natürlich sehr bemerkenswert. Ich bin dann noch ein zweites Mal nach Argentinien geflogen, nämlich 2 Tage nach der Wahl, und werde auch im nächsten Monat auch wieder da sein, weil ich stelle dann mein Buch, das heißt in Deutsch Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, wie Nationen der Armut entkommen, also in Englisch heißt es How Nations Escape Poverty, das kommt in Spanisch raus, und da stelle ich es in Argentinien vor und hatte auch die Ehre, dass der Regierungssprecher von Milei, der hat dann das Vorwort geschrieben und wird es mit mir vorstellen, weil das halt für Argentinien auch eine wichtige Lehre. Also ich werde dann auch wieder in Argentinien sein. Und das war schon also sehr bemerkenswert. Wie gesagt, man weiß nicht, wie es ausgeht, weil man weiß auch natürlich nicht, ob jetzt die Argentinier die Geduld haben werden, weil das ist auch was man lernen kann. Ich spreche jetzt mal vielleicht von einem anderen Land noch, von Polen. Polen war auch in den 80er Jahren eins der ärmsten Länder in Europa. Also die waren auch damals viel ärmer als die Ukraine, auch ärmer als viele andere sozialistische Länder, sogar natürlich erst recht ärmer als die westlichen Länder. Und die haben da 1990 Reformen gemacht. Ich habe den Reformer getroffen, der heißt Balcerowicz, der war damals Finanzminister. Und er hat übrigens die identischen Überzeugungen von die Milei, kann man sagen. Die glauben beide an Ludwig von Mises und Hayek und an diese Ökonomen. Also haben die gleichen Überzeugungen. Und der hat mir aber gesagt, der Balcerowicz, das Schwierigste war für ihn, wo er die Reform begonnen hat, dann sind erstmal einige Dinge schlechter geworden, bevor sie besser wurden. Und zwar für 2 Jahre ist das Bruttosozialprodukt zurückgegangen. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, weil vorher war die verdeckt. Da gab es also offiziell überhaupt keine Arbeitslosen, wie in allen sozialistischen Ländern. Auch die Preise, es gab dann zwar mehr Produkte, aber die Preise sind gestiegen. Also vordergründig ist erstmal manche schlechter geworden. Und dann haben natürlich am gleichen Tag die Gegner von ihm angefangen, die anderen Parteien zu sagen, guck mal, was für Wahnsinnsideen. Der hat hier gesagt, der macht alles besser. In Wahrheit wird alles immer schlimmer. Wir müssen unbedingt wieder mehr Staat haben. Und die Medien auch, die Presse, klar. Vorher war die Presse im Sozialismus gleichgeschaltet, da war immer alles toll. Dann gab es eine freie Presse, da war natürlich nicht mehr alles toll. Da wurde jeden Tag kritisch berichtet. Und das war natürlich sehr schwierig, dann diese Durchstrecke zu überstehen. Und wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu Argentinien, eine Parallele mache, und da wird auch für manche Menschen manches schlechter werden jetzt in Argentinien zuerst mal, bevor es besser wird, ja. Und ob die Leute aber dann die Geduld haben, das war immer meine Frage, auch an meine Gesprächspartner. Ich habe immer wieder gesagt, werden die Argentinier die Geduld haben, auch zuzuschauen, wie erstmal Dinge schlechter werden. Und deswegen ist mir auch mein, so wichtig, dass mein Buch jetzt in Argentinien kommt. Ich habe dann Vorwort geschrieben und mit nur einer Seite, ich habe geschrieben, Geduld. Ihr müsst entweder, ihr könnt von Polen lernen. Erstens, es funktioniert. Der Balcerowicz hat dieselbe Überzeugung wie jetzt euer Milei. Aber zweitens, es wird nicht von heute auf morgen alles besser. Ihr könnt nicht erwarten, was in Jahrzehnten praktisch hier wie der Karren da an die Wand gefahren wurde, dass es jetzt in einem halben Jahr alles wieder gut wird. So, das ist weltfremd. Und deswegen, entweder ihr habt Geduld und dann ist eine gute Chance, dass ihr ein blühendes Land werdet oder ihr geht wieder zurück zu dem alten Peronismus und dann werdet ihr weiter in Armut leben. Ja, und ich meine, ja, Argentinien, das ist ja brutal, das wusste ich vorher auch nicht. Die haben seit 1945 in jedem Jahr eine zweistellige Inflationsrate gehabt. In jedem einzelnen Jahr, mit Ausnahme der 90er Jahre, da war vorübergehend der Pesos an Dollar gebunden, da war es nicht. Aber jedes Jahr, stellen Sie sich vor, ich bin 1957 geboren, ich hätte mein Leben lang nichts erlebt als zweistellige Inflationsraten. Deswegen tauschen die Leute sofort ihre Pesos auch in Dollar um. Ja. Und es war auch so im Alltag gar nicht einfach. Wo ich im Hotel war, habe ich nicht mit der Kreditkarte bezahlt, weil da gilt der offizielle Umtauschkurs, sondern da habe ich in Bar dann bezahlt, weil man woanders das Geld halt günstiger tauscht. Und da hat es ewig gedauert, allein das Geld zu zählen, weil das waren solche Riesenpacken von Scheinen. Und ich habe gesagt, habt ihr keine Maschine? Nee, wir müssen es erst mit der Hand, weil die haben jeden Geldschein markiert, ob der auch echt ist. Ja. Und dann haben sie sich verzählt und am Schluss nochmal in die Maschine gegeben. Also da kriegt man das mal so praktisch mit, was Inflation wirklich heißt. Ja.
Polen ist ja der Adler in dem Titel des Buches, was Sie gerade erwähnt haben.
Ja, der Titel von dem Buch war übrigens blöd, ja. Ich habe den mir selbst ausgesucht, also keinen Schuld dem Verlag geben. Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, ich fand, das klingt toll mit dem Aufstieg dieser beiden Tiere. Aber erstens wusste niemand, wer mit dem Drachen gemeint ist und zweitens wusste auch niemand, wer mit dem Weißen Adler genannt ist. Deswegen habe ich das Buch dann jetzt in der englischen Ausgabe genannt, How Nations Escape Poverty, mit dem Untertitel dann Poland, Vietnam and The Origins of Prosperity. Also das ist kein guter Titel, aber ein gutes Buch.
Das heißt, wenn man jetzt wissen will, wie Erfolg geht, dann muss man nach Vietnam schauen oder Polen. Das scheinen ja die Länder zu sein, die Sie am meisten beeindruckt haben.
Ja, auf jeden Fall im Wirtschaftlichen. Es ist auch so, ich habe ja vorhin erwähnt, diesen Index of Economic Freedom. Übrigens mein Tipp für die, die uns zuschauen, zuhören. Den gibt's kostenlos im Internet. Der kommt jedes Jahr. Wenn man das googelt, Index of Economic Freedom, das sind so 400-500 Seiten und ich lasse mir die jedes Jahr ausdrucken. Dann und das ist praktisch über jedes Land hat man so zwei Seiten. Und wenn ich mich jetzt mal schnell orientieren will, wie es um die wirtschaftliche Freiheit in einem Land bestellt, dann gucke ich erst mal danach, wie sind die da bewertet. Das ist natürlich nur ein erster Eindruck. Ja. Und da ist hinten drin, das beachten die meisten gar nicht, weil es ganz klein gedruckt, da ist die Historie, das ist seit 1995 aufgelegt worden. Und dann kann man immer sehen, wie hat sich das verändert in einem Land. Und meine Theorie ist jetzt, dass gar nicht so wichtig ist, wie steht jetzt ein Land da im Vergleich zu anderen Ländern. Da gucken die meisten drauf. Und ich sage, wie hat sich das verändert im Zeitablauf? Und wenn man da mal schaut, welche Länder haben am stärksten in wirtschaftlicher Freiheit zugenommen in den letzten, also seit 1995, dann waren das von den größeren Ländern, waren das Polen und Vietnam. Die haben beide ungefähr über 20 Punkte Zuwachs. Vergleich mal, die USA haben im gleichen Zeitraum 6 Punkte verloren. Ja, also das ist schon interessant. Auch im letzten Jahr hat Vietnam einen großen Sprung nochmal um 13 Plätze nach vorne gemacht in dem Index. Also es gibt noch ein paar kleinere Länder, wo die noch mehr Punkte gewonnen haben, aber ich spreche jetzt mal von den großen Ländern, sind es wirklich diese beiden. Dadurch bin ich auch, also ich bin jetzt zum Teil durch Zufall auf die beiden Länder gekommen, weil die Freundin, mit denen ich am längsten zusammen war in meinem Leben, bei der einen waren die Eltern aus Polen, bei der anderen aus Vietnam. Insofern habe ich da auch, sagen wir, einen persönlichen Bezug gehabt zu den Ländern. Aber dann objektiv auch in diesem Index of Economic Freedom, da ist also dieser große Zuwachs da.
Wie hat sich eigentlich Deutschland in diesem Index entwickelt? Haben Sie das im Kopf?
Ja, nicht jetzt ganz genau. Das ist immer irgendwo weder besonders stark nach oben noch besonders stark nach unten. Ich habe da auch Zweifel. Ich glaube, dass das auch nicht so zeitnah immer richtig abgebildet wird, weil das sehr formale Kriterien sind. Und wenn ich jetzt selbst das beobachten würde, würde ich sagen, dass wir in den letzten Jahren sehr stark an wirtschaftlicher Freiheit verloren haben in Deutschland, ganz massiv sogar, bildet sich aber in dem Index jetzt nicht so richtig ab. Klar, das sind dann irgendwo Leute, die sitzen in Amerika und die tun dann für 180 Länder das covern. Das ist gibt einem so ungefähr einen Anhaltspunkt, aber wenn man mit den Leuten in den Ländern spricht, dann sagen die auch oft so wie ich, naja, ist jetzt auch nicht immer ganz, ganz nachvollziehbar.
Was hat Sie besonders schockiert auf Ihrer Reise?
Ja, gut, wenn man jetzt die Armut sieht, war natürlich Nepal schon das ärmste Land, ist auch eins der 10 ärmsten Länder der Welt. Und wenn man das ist also wirklich schon schockierend, die Armut, wenn man da allein über die Straßen geht, die Läden, die da sind, überall Stromkabel. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt unter der Erde welche verlegt haben, ein riesen Wirrwarr, und die Menschen sind also wirklich sehr, sehr arm da. Und was mich da noch mehr, lange weniger schockiert, aber gewundert hat, war das, jetzt Nepal ist ja ein asiatisches Land, also für die, die es nicht so genau lokalisieren können, das ist zwischen Indien und China gelegen, Nepal. Ja, ist ja auch die meisten kennen es vom Mount Everest, ja, weil da die höchsten Berge der Welt sind. So, und viele asiatische Länder haben sich ja in den letzten Jahrzehnten sehr positiv entwickelt, durch mehr Marktwirtschaft. Also Vietnam haben wir gerade genannt, aber Taiwan auch oder kleinere Länder wie damals Hongkong, Singapur, aber auch China selbst. Also wenn man denkt, dass in China 1981 noch 88% der Menschen extreme Armut gelebt haben, heute ist es weniger als 1%. Das ist schon eine riesige positive Entwicklung, auch Indien. Ja. Jetzt ist da so ein Land, Nepal, was immer noch total arm ist, wo immer noch alle möglichen kommunistischen, maoistischen Ideale herrschen. Und was ich habe das denen auch gesagt, ich habe gesagt, was ich nicht ganz verstehe, das ist jetzt wie, ihr lebt in einem Dorf zusammen und erst sind alle arm und dann der Nachbar, dem geht's besser und der andere Nachbar baut auch ein schöneres Haus und dem geht's auch besser und ihr lebt weiter in der gleichen Armut, so, ja, und da ist doch die normale, naheliegende Frage, dass man, warum ist es eigentlich bei uns nicht besser und was können wir von den anderen lernen? Das war zum Beispiel in Vietnam damals ein ganz starkes Motiv. Die Vietnamesen haben starken Nationalstolz, ja, und wo die den Krieg gewonnen haben, waren die natürlich sehr stolz, dass sie die größte militärische Supermacht, die es je in der Welt gegeben hat, nämlich die USA, besiegt haben. Aber dann hatte ihnen ja ihr Staatschef, der Ho Chi Minh, versprochen, nach dem Krieg wird bei uns alles toll. Das ist aber nicht eingetreten. Und dann haben die links und rechts geguckt und haben gesehen, Menschen in den anderen Ländern, in Südkorea, in Japan, überall ist besser und wir sind arm. Und warum jetzt die in Nepal nicht auch die gleiche Fragestellung mal haben, einfach im Vergleich zu den Nachbarn? Die haben da, ich glaube, 120 Parteien und davon sind 80 allein maoistisch, marxistisch, leninistisch. Ich bin da vorbeigefahren, da war so ein Riesenbär von Fahnen mit Hammer und Sichel und da habe ich gefragt, was ist da, ja? Da tagt gerade eine von den vielen maoistischen Parteien. Der Staatschef ist auch Maoist, ja, die haben ja auch langen Bürgerkrieg mit Maoisten gehabt. Also das ist schon interessant. Klar, die Leute, die ich da getroffen habe, die haben jetzt ganz andere Überzeugungen gehabt. Die waren auch für Kapitalismus und Marktwirtschaft. Aber das war schon für mich, sagen wir, sehr erstaunlich, dieser Kontrast, wie Menschen in solcher Armut leben können und das offenbar irgendwo ertragen. Und ich meine, die haben völlig absurde Gesetze zum Beispiel. Da gibt's ellenlange Listen, wo und in was und wer alles nicht investieren darf in dem Land. Investoren werden da eher als, die werden da praktisch als Feinde gesehen. Ja, der Investor ist der Feind. Ja, Vietnam ist genau umgekehrt. Das ist, die haben überall Freihandelsabkommen abgeschlossen und die haben immer sich im Kopf gemacht, wie können wir noch mehr Investoren aus den USA, aus Asien, aus Europa anziehen. Und die in Nepal machen sich immer Gedanken, wie können wir die Investoren fernhalten von unserem Land und haben dann auch ihre Zölle für Luxusgüter, zum Beispiel Auto gilt als Luxusgut und ich habe mich da informiert, ein BMW, der bei uns 80.000 Euro kostet, kostet über 400.000 Euro in Nepal, weil die über 300% Strafzölle haben. Also oder es ist auch verboten, in Nepal irgendein Produkt für mehr als 20% über den Gestehungskosten zu verkaufen. Auch völlig absurd.
Lassen Sie uns noch über ein anderes Land sprechen, die USA. Da hatten Sie im Vorgespräch erzählt, dass Sie überrascht waren, denn das Land of Freedom ist das auch nicht mehr.
Nee, also absolut nicht. Also viele in Europa oder in Deutschland, die sagen, USA, das Land des puren Kapitalismus, ist also Quatsch. In diesem Index, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, da sind heute 16 Länder wirtschaftlich freier in Europa als die USA. Was nicht heißt, dass wir wirtschaftlich frei sind, sondern die sind ja total abgestiegen. Ich habe es ja erwähnt, der schlechteste Index, den sie je hatten jetzt. Ja, und da ist also, das ist ein völlig falsches Bild. Auch die Meinung, es gibt ja keinen Wohlfahrtsstaat. Da gibt es riesige Wohlfahrtsprogramme für aber hunderte Milliarden Dollar Umverteilungsprogramme, Besteuerung. Auch die Meinung, da muss man nicht keine hohen Steuern zahlen. Nee, ich habe selbst zwei Wohnungen in New York und wenn sie da kommt ja zusammen die State Tax und die Federal Tax und was weiß ich, da zahle ich auch so viel Steuern wie hier in Deutschland zusammengenommen. Das ist auch fast die Hälfte, die da weggeht. Ist jetzt nicht überall so. Also in Florida oder in Texas ist natürlich anders. Ja, aber also da gibt's hier total falsche Vorstellungen von USA und das war jetzt insofern nicht so eine Überraschung, weil ich war sehr oft in den USA in den letzten Jahren. Und da, also was, ich bin jetzt pro-amerikanisch. Ich mag auch nicht diese ganzen Anti-Amerikaner wie Sarah Wagenknecht oder AfD oder so. Das ist mir also jetzt sehr fern. Ich bin sehr pro-amerikanisch. Das was aber jetzt nicht heißt, dass ich unkritisch bin gegenüber denen. Und was mich da stört, das ist besonders, und da werden Sie jetzt staunen, die Bürokratie. Ja? Wenn ich in Deutschland eine Wohnung kaufe, dann habe ich da am Schluss so einen Schnellhefter mit, was weiß ich, 25, 30 Seiten. Wenn ich in New York eine Wohnung kaufe, sieht es also so aus, das Gleiche. Ja? So, das ist hier dieser ganze Aktenordner, der ist proppevoll, ist auch nicht der einzige, da gibt es noch einen anderen, weil nicht alles reingepasst hat. Ja? Das ist nur zum Kauf, ja. Und sie werden vollkommen verrückt. Ich bin ja bei verschiedenen Banken. Ich habe da eine Bank, die HSBC. Das ist so bürokratisch alles. Das ist, da wissen Sie, da wusste ich dann Deutschland wieder zu schätzen. Da habe ich hier bei der Sparkasse einen, den rufe ich an und sage, wie ist das? Das ist grausam. Was da müssen Sie jedes Mal einen Kopf in einmal kaltes Wasser stecken vorher, weil es macht Sie vollkommen und es ist auch absurd. Ja, zum Beispiel, wo ich die Wohnung gekauft habe, da wollte ich sowas Ähnliches wie eine Vermögensauskunft, wenn man, also obwohl ich es gar nicht finanziert habe, ich habe das bar bezahlt, aber die wollen sehen, ob du die sehr hohen Grundsteuern und das, was bei uns Wohngeld heißt, das ist da extrem hoch, ja, ob du das überhaupt regelmäßig zahlen kannst. Da musst du so ein, ja, wie wenn du in Deutschland Kredit nimmst, so eine Vermögensauskunft. Und dann haben die gesagt, ja, da muss auch drinstehen von meinem Steuerberater die Bescheinigung über den Wert meiner Immobilien. Da habe ich gesagt, das gibt's bei uns in Deutschland nicht, weil wir haben zum Glück keine Vermögensteuer und das sind die Erträge der Immobilien, aber nicht der Wert. Den findet man da nicht. Das haben die gar nicht verstanden, weil für die ist alles falsch, was nicht so ist wie in den USA. Auch, dass ich keine Social Security Number habe, das muss ich immer wieder erklären, weil sie müssen ja überlegen, 80% der Amerikaner waren noch nie außerhalb von Amerika. Die haben gar keinen Reisepass. Da sind wirklich viele so, nicht die Leute, mit denen ich jetzt zu tun habe, die sind ja hochintelligente, weltgereiste Leute, aber so in der Masse, ja, sind es Leute, die kennen nur alles wie in Amerika. Und das ist das Absurde war, ich habe dann, irgendwann haben die akzeptiert, dass ich nur für meine liquiden Anlagen, also die Auskunft gebe, ja, weil das auch gereicht hat. Und dann habe ich das geschickt. Das war natürlich jetzt, sind ja fast nur Zahlen, aber war in Deutsch. Ja, dann und dann, nee, das akzeptieren wir nicht, weil ist in Deutsch. Da habe ich gesagt, naja, ich kann auch die paar Worte übersetzen. Nein, das geht nicht. Das muss von der Bank in Englisch kommen. Und da muss ich an alle Banken wieder gehen. Die Sparkasse hat es mir sofort geliefert. Bei der Deutschen Bank musste ich mehrere Wochen drum kämpfen, dass die mir das in Englisch geschickt haben. Also auch absurd. Da war ich froh, habe ich endlich die Sachen zusammen, schickt die denen rüber und da haben die gesagt, nee, können wir wieder nicht annehmen. Da sage ich ja, warum? Ja, weil die Angaben sind ja in Euro und nicht in Dollar und wir akzeptieren nur Angaben in Dollar. Da habe ich gesagt, Mensch, guck doch auf den Rechner, ich kann es dir auch selbst umrechnen. Das siehst doch jeden Tag, der Euro ist doch jetzt nicht irgendeine Zwergwährung vom afrikanischen Land. Das ist hier die zweitgrößte Währung der Welt. Du kannst jeden Tag, nee, geht nicht. Unsere Bestimmung ist so, dass es in Dollar sein muss. Ja, und da musste ich dann wieder an alle Banken und Sparkassen und muss sagen, also sorry, dass ich nochmal komme, ihr müsst alles im Dollar ausweisen. Also da könnte ich viele so Geschichten erzählen und das heißt, das ist wirklich so, hier gibt es in Deutschland also, weiß Gott, genug Bürokratie und viel zu viel, aber es ist schlimmer in den USA. Ja? Das ist ja auch, das liegt auch an dem Rechtssystem, weil jeder hat ja die Angst, dass er verklagt wird, ja, weil du wirst ja schnell verklagt, was weiß ich, kenne bestimmt die Geschichte von Red Bull, die sind verklagt worden wegen dem Spruch, Red Bull verleiht Flügel und da hat einer die verklagt, weil er sagt, das stimmt nicht, verleiht keine Flügel und die mussten Millionen Strafe bezahlen, also das ist absurd und weil das so ist, zum Beispiel, wo ich mit der Freundin, die war dann in so einem Schönheitsstudio, wo sie irgendwas mit den Wimpern gemacht hat, ja, und da waren zwei Seiten lang so eine Erklärung, die musstest du unterschreiben, welche Risiken, was da passieren kann und so weiter. Und sogar einmal ist mir passiert, das war jetzt nicht auf der Reise, aber da war ich in Kalifornien, da haben wir so einen Liegestuhl ausgeliehen und da musste man auch, da war so ein ganz langes Blatt mit so einer Risikobelehrung, also dass der zusammenbrechen kann, dass du dich dann verletzen kannst und dass du das weißt und dass du aufgeklärt worden bist über dieses Risiko, ja, also das kommt aber daher, weil die immer Angst haben, was weiß ich, der Liegestuhl bricht hier zusammen, der verletzt sich und verklagt dann die Leute und da sichern die sich halt alle irgendwo ab durch solche Erklärungen. Also wie gesagt, ich bin absolut pro-amerikanisch, ich finde auch vieles toll, was die Amerikaner machen. Ich habe sicher so viele Freunde in Amerika wie in keinem anderen Land, aber das, was die Leute denken, was da schlecht wäre, nämlich zu viel Kapitalismus. Nee, das ist genau leider nicht der Fall, sondern ist im Gegenteil zu viel Sozialismus in USA.
Ja, das ist wirklich verrückt, was Sie da erzählen. Was mich noch interessieren würde, das ist das Thema Neid und Missgunst. Wie ist das in so aufstrebenden Ländern wie Vietnam, wo dann einige plötzlich mehr haben als andere? Da muss doch auch Neid entstehen.
Nee, also ich habe das auch erforscht. Ja. Ich habe abgesehen davon eine Befragung gemacht in 13 Ländern über das Image von Reichen und auch über die Ausprägung von Sozialneid. Und da, das Ergebnis war also, die meisten Leute denken, die neidischsten sind wir in Deutschland, stimmt nicht. Wir haben aber immerhin Platz 2. Auf Platz 1 sind die Franzosen. Ja, also die Franzosen, die toppen das nochmal, was den Sozialneid anlangt. Und ganz am Ende waren die Polen, die Japaner, die Vietnamesen, die Südkoreaner. Ja, also da ist der Neid, klar, da gibt's auch neidische Menschen wie überall auf der Welt, ja, aber er ist halt sehr gering ausgeprägt da. Und das hat auch was, glaube ich, dann wieder mit dem Erfolg vom Land zu tun. Da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt dazu, dass ich glaube, dass manche Gesetze, die für ein Individuum gelten, auch für ein Land gelten umgekehrt. Also wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, du siehst jetzt einen, der hat 100-mal mehr als du Vermögen. Ja, da gibt's ja zwei Arten, wie man reagieren kann. Das erste, dass man sagt, der Schweinehund, wie ist der denn dazu gekommen? Das ist ja sozial ungerecht. Wir müssen den jetzt ganz hoch besteuern und dem möglichst viel wegnehmen. Das ist die Reaktion vom Neider. Die Reaktion vom anderen ist, oh, wie ist der dazu gekommen? Was kann ich da mir abgucken? Was kann ich von dem lernen? Und jetzt die Frage, also ist ja fast eine Suggestivfrage, wer wird jetzt erfolgreicher sein 5 Jahre danach? Also der sich jetzt den ganzen Tag Gedanken macht, wie er die Situation vom anderen schlechter machen kann, der Neider, oder der überlegt, was kann ich lernen? Und so ist natürlich auch beim Land. Wenn jetzt zum Beispiel in Polen und Vietnam, wo Unternehmer und Reiche extrem positiv gesehen werden, ja, dann ist es für die Gesellschaft natürlich eine ganz andere Situation als zum Beispiel in Deutschland, wo kein Tag vergeht, wo nicht Kevin Kühnert oder Saskia Esken oder Sarah Wagenknecht oder irgendjemand wieder kommt und sagt, wir müssen die Reichen stärker besteuern und wo eigentlich du kaum einmal findest, außerdem Rainer Zittelmann, der was Positives über Reiche zu sagen hat. Ja, und das ist in den Ländern anders. In Vietnam war auch bemerkenswert. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben. Das heißt, die Gesellschaft und ihre Reichen. Das ist in viele Sprachen übersetzt worden. Unter anderem auch in Vietnamesisch haben die das übersetzt. Und die haben das Buch gelesen und sich mit meinen Forschungen beschäftigt an der Universität. Die heißt Foreign Trade University. Das ist eine der renommiertesten Universitäten in Hanoi. Und dann haben die mich eingeladen da an der Uni. Ich war also an 4 verschiedenen Unis in Vietnam eingeladen, um Vorträge zu halten. Und die haben mich dann eingeladen zu einem Workshop. Und das Thema von dem Workshop war, wie man das Image von Reichen verbessern kann. Wie gesagt, in einem Land, wo das Image von Reichen sowieso besser ist als fast in allen anderen Ländern, machen die an der Uni einen Workshop, wie man das Image von Reichen verbessern kann. Also in Deutschland kann ich mir absolut nicht vorstellen, auch nicht in den USA, dass mich die sozialwissenschaftliche Fakultät von irgendeiner Universität einlädt zum Workshop mit der Fragestellung, wie kann man das Image von Reichen verbessern? Also ich war jetzt neulich hier eingeladen bei der Humboldt-Universität, da war aber die Fragestellung, wie kann man besser umverteilen das Geld. Ja, also das ist schon interessant, dass da erfolgreiche Unternehmer eher so Vorbilder sind, die und denen die Menschen nacheifern und bei uns sind es ja leider oft eher Sündenböcke.
Zum Schluss unseres Gesprächs, wo würden Sie am liebsten leben, nachdem Sie quasi die ganze Welt bereist haben?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Natürlich habe ich mir die Frage auch, ich habe mir auch schon hier die Frage öfters mal gestellt, wo es mal eine Zeit lang aussah, dass wir eine rot-rot-grüne Regierung bekommen könnten. Das sieht ja im Moment jetzt nicht so aus. Da habe ich mir auch überlegt, wohin wanderst du dann denn aus? Ja, weil da würde ich definitiv auswandern. Und es ist nicht so einfach, ja, weil da, das sind ja, also wenn ich jetzt das Superland gefunden hätte, wo ich sage, da passt alles, ja, aber beim einen Land gefällt mir das Wetter nicht, ja, beim anderen Land sage ich, die Sprache, die kannst du nie lernen, wieder beim anderen Land sage ich, da nervt mich die Bürokratie, also, wenn ich jetzt gezwungen wäre auszuwandern, ja, Polen, Warschau wäre sicher ein Land, was ich mir vorstellen könnte aus verschiedenen Gründen. Ja. Trotz der ganzen Kritik an den USA könnte ich mir das auch wegen der Sprache. Ist halt ja, ich spreche nur Englisch, spreche keine anderen Sprachen. Ich tue mich auch eher schwer mit Fremdsprachen. Ich könnte mir auch London vorstellen, aber ich habe auch bei jedem Land eine Menge auszusetzen wieder, was mir nicht so gefällt. Ja. Das ist dann ja. Das ist ja auch der Grund vielleicht, warum ich nicht verheiratet bin, weil da gefällt mir das und da bei der anderen gefällt mir wieder das nicht. Ja? Und so ist es auch bei den Ländern. Am Schluss bleibst du dann halt hier wohnen. Und ich meine, ich glaube auch, dass jetzt, sagen wir, mit gewissen Einschränkungen, wie dein eigenes Leben verläuft, dass die Frage, wo du wohnst, in welchem Land, nicht so ganz entscheidend ist. Natürlich spielt es eine Rolle. Klar, wenn du jetzt in Nigeria wohnen würdest oder Uganda oder so, ja, das ist schon schwierig sicherlich. Ja. Aber ob du jetzt in Deutschland lebst oder in der Schweiz oder in auch in Frankreich von mir aus oder in Polen, ich glaube, dass dein Mindset, also wie du denkst, ja, dass das entscheidend ist und was manche Leute nicht berücksichtigen. Ich habe schon öfters Leute getroffen, die haben gesagt, ach, ich gehe hier weg, zum Beispiel Berlin finde ich blöd oder Deutschland finde ich blöd. Ich kann es auch verstehen, ja. Aber ich sage, du nimmst dich mit deiner Einstellung und dein Leben wird nicht so viel anders verlaufen in einem anderen Land, weil wenn du jetzt ein Mensch bist mit einer erfolgsorientierten Einstellung, da wirst du fast überall auf der Welt irgendwo gut. Ja, wenn du jetzt ein Mensch bist, der ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die kommt mit niemandem so richtig zurecht, die redet mit allen Leuten aneinander, die dann auch überlegt, ja, ich gehe lieber nach Zürich oder so. Ja, und ich habe gesagt, du nimmst dich aber selbst mit, das musst du wissen dabei. Ja, und das ist auch, wenn die Leute den Job wechseln oder so, ja, die Leute überschätzen oft die äußeren Bedingungen und unterschätzen, wie wichtig das Denken. Und es ist klar, es ist nicht ganz einfach, das eigene Denken zu ändern. Aber ich glaube, dass es also wichtiger ist. Also wie gesagt, das perfekte Land fällt mir nicht ein. Es gibt dann vielen Ländern Dinge, die mir gut gefallen. Aber zum Beispiel, ich könnte jetzt auch nie in einem südamerikanischen Land leben, obwohl da die Menschen also sehr herzlich sind. Aber weil die halt so unpünktlich und das macht mich Wahnsinn. Ich habe einen Freund, der ist in Paraguay ausgewandert, schon vor 25 Jahren, der ist ja selbst schon so. Ja, ich habe mich auch aufgeregt, wo ich dann war, hat er mich eine Stunde warten lassen und dann, ja, sei nicht so deutsch. Und so, ja, doch, ich finde es gut, pünktlich zu sein. Ich hatte auch so eine Dolmetscherin da, die war auch am Anfang so in Südamerika. Ich habe gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt hier 2 Wochen, sind wir jetzt zusammen. Ich weiß, wir sind in Südamerika, aber ich bin noch deutscher, als die meisten Deutschen sind. Und das heißt Pünktlichkeit und die nächsten 2 Wochen gelten hier für unsere Zusammenarbeit deutsche Regeln und nicht südamerikanische Regeln. Das konnte ich da so machen, weil die war auch nett und ich habe die auch bezahlt dafür, also hatte ich da eingestellt. Ja, aber das kannst du natürlich normalerweise nicht und das ist, das wird mich ja zum Beispiel wahnsinnig machen, in so einem Land zu leben, wo du um 3 Uhr verabredet bist und die ersten kommen um 4 oder so und sage, ach so, bist du auch schon da? Ja, also das ist so, also man merkt schon dann auch die Prägung, die man hat durch ein Land und bei allem, was man Deutschland kritisiert, das war ja so Ihre Ausgangsfrage auch, ja, gibt es auch immer wieder dann Dinge, bei aller Kritik, die ich habe, und es gibt sicher nicht so viele Leute, die so kritisch immer hier die ganze politische Entwicklung begleiten wie ich, aber trotzdem siehst du dann auch die positiven Seiten von so einem Land.
Herr Zitelmann, vielen Dank.
Danke Ihnen, ja, herzlichen Dank.
Das Thema Neid, Missgunst und die Gründe habe ich mit Rainer Zitelmann noch in einem zweiten Video weiter vertieft. Hier spricht er auch über eigene Erlebnisse. Das Video findet ihr im Abspann und unter dem Video verlinkt.